Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Heute ist mal wieder der Kryptosektor unser Thema. Zuletzt haben wir uns hier dem im August gewidmet. Ist also schon lange Zeit her und höchste Zeit, hier mal wieder etwas tiefer einzutauchen. Und das machen wir auch wie gewohnt nicht alleine, denn auch euer Krypto-Experte ist mit dabei, Ha Duong. Also hallo auch an dich, Ha.
Hallo Christoph.
Jan, blicken wir kurz zurück beim letzten Mal. Da haben wir über die großen Trends gesprochen im Kryptomarkt. Unter anderem ging es da um institutionelle Zuflüsse, regulatorische Entwicklungen. Und seitdem hat sich aber ja schon wieder einiges getan. Gerade im Kryptobereich sind ja Monate wirklich eine sehr lange Zeitspanne. Vielleicht wollen wir kurz zurückblicken. Jan, was waren so die Themen, die wir damals besprochen haben, die wirklich wichtig wurden bis heute? Und was kam Neues dazu?
Genau, wir hatten natürlich damals irgendwie über ETFs gesprochen und wie sie eigentlich ein positiver Impact für den Markt sind. Wir haben natürlich darüber gesprochen, das war ja noch vor der Wahl von Donald Trump, dass er sich sehr pro Krypto geäußert hat, insbesondere auch pro Bitcoin. Und das natürlich gut wäre für die Kryptomärkte, wenn man gewählt würde. Und letzten Endes ist es ja dann auch so gekommen. Wir hatten darüber gesprochen, dass es möglicherweise eben diese strategische Bitcoin-Reserve geben könnte im Falle einer Trump-Wahl. Und die haben wir jetzt zwar noch nicht ganz, aber zumindest deutet vieles darauf hin, dass wir sie bekommen. Wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, dass der deutsche Staat ja leider die Bitcoin-Bestände verkauft hatte, bei irgendwie 50.000. Schade eigentlich. Genau, und wir hatten über Bitcoin-Miner gesprochen, dann könnte er auch später nochmal ein Update geben.
Also dann schauen wir mal drauf, denn es lief, ich weiß auch noch, dass ihr beide sehr positiv gestimmt wart damals für die langfristige Entwicklung von Bitcoin. So lange hat es gar nicht gedauert, denn schon im Mai jetzt gab es ein neues Allzeithoch und das ja trotz ordentlich Gegenwind auch am Aktienmarkt. Ich weiß noch, an der Anfangszeit von Bitcoin, als er sehr groß wurde, da war es immer sehr parallel zum Nasdaq-Index zum Beispiel, dass da, wenn die Tech-Aktien stiegen, die spekulativen Aktien stiegen, dass dann auch der Bitcoin gestiegen ist. Mittlerweile kann man sich so ein bisschen entkoppeln vom Aktienmarkt. Wie kommt es dazu? Ist der jetzt schon wirklich so stark, der Bitcoin, oder auf eigenen Beinen unterwegs?
Genau, also der Bitcoin ist jetzt nicht unkorreliert zu Tech-Aktien oder Aktien insgesamt, aber hat in sehr, sehr vielen Marktphasen einfach sehr, sehr eigene Bewegungsmuster. Und das ist natürlich erstmal natürlich gut für ein Portfolio, in dem man es ja irgendwie schaffen möchte, möglichst unkorrelierte Assets miteinander zu verbinden, die jeweils einen positiven Return über eine längere Zeit haben. Das macht Bitcoin natürlich insbesondere auch für institutionelle Anleger eben zunehmend interessant. Der größte Rückenwind sicherlich aber der letzten 6 Monate kam natürlich insgesamt aus der politischen Richtung, insbesondere eben aus den USA, wo wir, ich sag mal, 4 Jahre unter Biden eine sehr kryptofeindliche Administration hatten. Das hat sich jetzt eben ziemlich gedreht. Wir hatten immer in allen alten Folgen gesagt, Regulierung ist das größte Risiko. Regulierung bringt natürlich weiterhin viele Risiken, aber gerade denke ich, ist Regulierung hier eher ein Tailwind, also ein Rückenwind für Krypto insgesamt, weil natürlich gerade viele dieser Regelungen, die sehr kryptofeindlich waren, jetzt gerade zurückgedreht werden. Und das führt dazu, dass viel mehr Geschwindigkeit wieder in ganz viele verschiedene Kryptoentwicklungen reinkommt. Ein Thema, das gerade sicherlich Front and Center ist und wahrscheinlich das Spannendste, was sich gerade im Kryptomarkt tut, ist einfach der weitere Aufstieg von Stablecoins. Einerseits eben, weil es technologische Fortschritte gab und man wirklich inzwischen sehr, sehr günstig für einen Cent in einer Sekunde extrem große Werte um die Welt verschicken kann, was natürlich eine, ich sag mal, echt spannende Opportunity ist und auch ziemlich disruptive sein kann, noch für viele Teile der Finanzwirtschaft. Und andererseits eben, weil sich abzeichnet, dass wir eben in den USA starken regulatorischen Rückenwind dafür haben. Und das haben wir ja auch deshalb, weil ja die Stablecoin-Issuer wie Tether beispielsweise typischerweise einen Großteil der Assets dann eben in US Treasuries halten. Die USA brauchen gerade dringend Treasury-Käufer, damit sie sich einfach weiter günstig finanzieren können. Und ich glaube, Tether als größter Stablecoin-Issuer ist irgendwo inzwischen, ich sag mal, etwa der 15. größte Holder von Treasuries, wo irgendwo zumindest nach Nationalstaaten gemessen die meisten Staaten schon insgesamt geringere Treasuries haben. Das ist durchaus eine beeindruckende Entwicklung und das führt dazu, dass Stablecoins gerade sehr, sehr viel regulatorischen Rückenwind auch bekommen und aus unserer Sicht eigentlich so ein bisschen die nächste Crypto-Killer-Application werden, mit denen sehr, sehr viele, wahrscheinlich hunderte Millionen Menschen an Krypto herangeführt werden.
Vielleicht bleiben wir dann ganz kurz bei den Stablecoins. Wir haben letztes Mal ja schon drüber gesprochen, dass es als Investmentthema natürlich nicht so geeignet ist, weil es ein Dollar ja quasi das immer hinterlegt und eben diese Kryptowährungen stabil bleiben sollen und sich eben nicht großartig bewegen sollen. Aber ist es dann vielleicht ein großer Schritt in Richtung Akzeptanz in der realen Welt quasi, diese Stablecoins?
Genau, es ist einfach etwas, was dazu führt, dass eben Krypto viel bekannter wird, dass Menschen anfangen, eben Krypto-Wallets zu halten, in denen sie ihren Stablecoins halten können, aber eben auch andere Coins mit anderen Eigenschaften und dass sie natürlich diese dann ganz leicht miteinander tauschen können. Und es schafft einfach ganz viel Vertrauen und Legitimation. Und es schafft natürlich für viele Krypto-Unternehmen auch wiederum eine ziemlich interessante Revenue-Base. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich, wenn man sich mal gerade so umschaut, eigentlich fast jeder im Kryptomarkt irgendwie so, der auf sich hält, seine eigenen Stablecoins launchen möchte oder zumindest an diesen beteiligt sein will, an den Einnahmen. Ich sag mal, Tether hat letztes Jahr irgendwo 14 Milliarden Gewinn gemacht. Das zieht natürlich weitere Nachfrage nach sich. Und spannend ist, dass eben jetzt auch die großen US-Banken an einem Konsortium wohl arbeiten, um eben ihren eigenen Stablecoin rauszubringen, damit sie eben nicht nur disrupted werden, sondern eben auch daran dann weiterhin mitverdienen können. Insofern tut sich gerade extrem viel und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung für den Kryptomarkt. Kann natürlich auch immer mal ein paar gegenteilige Effekte haben, kann natürlich auch dazu führen, dass erstmal auch ein paar Nutzer, die vielleicht vorher in Bitcoin gehalten hätten, leider, also vielleicht jetzt einfach im Schwellen Land, wo man irgendwie dachte, okay, ich möchte ich meine lokale Währung halten, die können jetzt auch einen Stablecoin halten. Insgesamt sehen wir das aber als eine sehr, sehr positive Entwicklung für den Kryptomarkt, die eben Bitcoin, aber auch anderen Kryptowährungen und vor allen Dingen auch Kryptounternehmen durchaus Aufwind verleihen kann und das auch durchaus in einer sehr relevanten Größenordnung.
Christoph, ich hätte hier vielleicht noch eine Ergänzung. Und zwar, du hattest ja den Kommentar gemacht, dass man nicht in Stablecoins investieren kann, weil die eben stabil sind und man damit wenig Rendite erwarten kann. Aber man kann natürlich in die Stablecoin-Emittenten investieren. Und wir haben jetzt momentan Circle als ein Unternehmen, auf dessen IPO wir schon jetzt wirklich seit Jahren gewartet haben, was jetzt in kurzer Zeit an die Börse gehen wird. Und Circle mit USDC hat eben den zweitgrößten Stablecoin der Welt, der regulatorisch auch nochmal stärker aufgestellt ist als Tether. Und das wäre zum Beispiel ein Investment Case, den man auf der Aktienseite sich zum Beispiel anschauen könnte. Man könnte dann natürlich auch sich anschauen, welche weiteren Plattformen daran partizipieren, wenn Circles USDC weiter wächst. Und Coinbase ist zum Beispiel eine Plattform, wo wir ja auch investiert sind, die sogar noch mehr Economics rausnimmt aus der Verbreitung von USDC als sogar Circle selber.
Vielleicht können wir auch ganz kurz erklären, das Geschäftsmodell, berichte ich mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ganz vereinfacht dargestellt, gibt es ja quasi Zinsen auf das eingezahlte Geld der Kunden, aber die Anbieter müssen es anders als Banken eben nicht ausschütten, diese Zinsen. Und deswegen machen die wirklich Milliardengewinne schon, also sehr große Gewinne, vergleichbar auch mit großen Konzernen. Und deswegen sind die eben auch so erfolgreich. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage, weil ihr vorhin auch davon gesprochen habt, man redet jetzt schon von der Killer-Application für den Kryptomarkt. Vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz erklären.
Genau, vielleicht einmal noch kurz zu den Thema, die Banken müssen natürlich auch keine Zinsen ausschütten.
Ja.
Der Wettbewerb zwingt sie allerdings dazu, dass sie einen gewissen Teil meistens ausschütten. Mhm. Und in die Richtung entwickelt sich natürlich auch der Kryptomarkt, wo es natürlich darum geht, ob nicht vielleicht in Zukunft eben auch die Emittenten von Stablecoins vielleicht auch nicht einfach gezwungen werden durch Wettbewerbsdruck, dass ein Teil der Zinsen, die sie einnehmen, eben auch wiederum an die Nutzer an der Stelle ausgeschüttet wird.
Vielleicht noch kurz die Killer-App. Ha, kannst du das uns kurz erklären, warum man Killer-Application schon sagt zu den Stablecoins?
Ja, also auch heutzutage haben Stablecoins ja wirklich einen massiven Nutzen wirklich gesehen. Also an Transaktionsvolumen von Stablecoins weltweit spielt man inzwischen in der gleichen Größenordnung von Visa im globalen Transaktionsvolumen. Transaktionsvolumen. Das ist wirklich schon massiv. Und wir sind hier, würde ich sagen, ja, innerhalb von weniger als 10 Jahren dahin gekommen. Das Wachstumspotenzial in den nächsten 10 Jahren halte ich auch weiter noch für gewaltig. Und das ist wirklich etwas, was realen Nutzen hat. Man kann Geld sparen, wie Jan vorhin schon gesagt hat, wenn man global Wert transferieren möchte, im Vergleich zu traditionellen Methoden wie Western Union oder selbst PayPal. Ja, Geld sparen ist ein wirklich sehr starker Incentive für Leute, wirklich sich mit einer neuen Technologie auseinanderzusetzen. Deswegen sehen wir auch den Nutzen, und den Nutzen sehen wir auch viel im Bereich des globalen Südens, vielleicht ein bisschen abseits von den globalen Finanzzentren, an die wir vielleicht denken. Das ist, glaube ich, auch wirklich eine Applikation, wo ich glaube, selbst meine Mutter das verstehen würde, warum es Sinn macht. Und das ist deswegen einfach deutlich nahbarer an den durchschnittlichen Konsumenten als jetzt manch andere esoterischere Crypto-Use-Cases.
Ha, du sollst doch nicht schlecht über deine Mutter reden.
Nein, sie versteht das schon auch ganz gut mit Krypto.
Anekdotische Evidenz ist immer ein guter Rat in dem Fall. Dann gehen wir noch kurz weg zu den Stablecoins, denn wir können ja nicht über den Bitcoin reden und dann ohne eine Prognose von euch zu hören. Ich weiß, ihr seid da gerne immer sehr langfristig unterwegs und konkrete Zahlen sind auch oft schwer aus euch rauszukriegen. Aber ich schätze, dass ihr weiter optimistisch seid. Gibt es irgendeinen kleinen Rahmen an Kursziel von euch?
Ich sag höher und relativ gute Returns ahead, aber ich finde es extrem schwer, da eine genaue Zahl heranzuschreiben, weil es sehr unpredictable ist, welche Dynamik das einfach dann noch wieder an sich nimmt. Und es ist natürlich auch unklar, wie sich einfach, in welchem Ausmaß sich Krypto weiterhin in traditionellen Cycles am Halving orientiert oder ob es da eine gewisse Entkopplung gibt. Dann gibt es einfach Effekte daraus, was wir gerade kurz angeschnitten hatten. Jetzt fangen jede Menge Companies an mit Bitcoin-Treasury-Strategien. Dadurch kommen einfach nochmal zusätzliche Käufer eben in den Markt, die den Kurs weiter hochtreiben können. Einfach durch diese günstige Convertible-Debt-Finanzierung. Das kann alles sehr, sehr positive und sich verstärkende Effekte nochmal annehmen. Das kann natürlich aber auch irgendwann mal da in ein böses Erwachen nehmen, zumindest mal ein temporär böses Erwachen. Das ist jetzt nichts, was den Bitcoin töten könnte, aber es kann durchaus für sehr, sehr viel Volatilität an der Stelle sorgen. Und insofern, ich sag mal, behalten wir am liebsten den mittelfristig bis langfristigen View bei, der ist deutlich höher. Kurzfristig spricht auch sehr, sehr viel dafür. Genaue Zahl würde ich jetzt nicht unbedingt dran setzen, aber ich sag mal, viele Marktbeobachter sehen irgendwo so das Top zwischen 150 und 250 oder sowas, aber ich finde, das ist deutlich schwieriger zu prognostizieren, als zu sagen, okay, wer jetzt investiert und 3 bis 7 Jahre dabei bleibt, der wird mit einer ziemlich guten Wahrscheinlichkeit sehr, sehr ordentliche Returns in dieser Zeit machen. Das ist, glaube ich, ein Zeitraum, über den man das viel besser überschauen kann, was dort passieren könnte.
Und wenn man noch langfristiger schaut, Jan und ich waren Anfang dieses Jahres in Mannheim beim Fondkongress und da hat er auf der Bühne auch ein noch höheres Kursziel erwähnt. Das hat sich eher auf die 15 bis 20 Jahre Perspektive orientiert und wir haben da die Aussage getroffen, dass durchaus auch ein Wert von 10 Millionen Dollar pro Bitcoin erreichbar sein kann. Und das halten wir nicht unbedingt als absoluten Bullcase, sondern als wirklich deutlich realistisch. Das ist deutlich niedriger als was wir in der Vergangenheit an Wachstumsraten hierfür gesehen haben. Und selbst wenn man jetzt bedenkt, allein die Parität zu Gold würde noch mehr als eine Verzehnfachung bedeuten von dem aktuellen Stand her. Gold wird sich in den nächsten 15, 20 Jahren wahrscheinlich auch noch weiterentwickeln. Der Dollar wird sich wahrscheinlich weiter abwerten. Und von daher, es gibt eigentlich langfristig wirklich sehr, sehr viele positive Treiber dafür.
Da stimme ich dir absolut zu. Teil der These ist natürlich auch, dass Fiat-Währungen weiter einfach insgesamt unter Inflation leiden werden. Wir haben irgendwo Staaten, wir sehen es ja auch gerade wieder in Deutschland, in Europa, die einfach, ich sag mal, nicht anders können, als viel Geld auszugeben wegen gewisser Zwänge aus Bevölkerung, Medien, aus welchen Richtungen auch immer. Und wir glauben, dass wenn Bitcoin sich weiterhin einfach als so ein gutes mittelfristiges Investment entwickelt, dann werden immer mehr Menschen einen größeren und größeren Anteil ihres Networths in Bitcoin eben reinschiften. Und man sieht es jetzt natürlich schon bei den Leuten, die irgendwo lange dabei sind, die schon viele Cycle mitgemacht haben. Tendenziell wächst dort immer weiter der Anteil dessen, was sie eben in Form ihres Networths dann auch in Bitcoin investiert haben. Und wir gehen davon aus, dass das sich eben weiterträgt. Und wenn man sich also ein bisschen so quasi wie so ein Cohort-Based View annimmt von, ne, wie viel haben die Menschen in Bitcoin investiert, dann geht es tendenziell deutlich höher. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Nutzer. Insofern, wenn wir einen langfristigen Horizont einnehmen, dann genau, ich sag mal, könnte Bitcoin eben einen ein- bis zweistelligen Anteil des gesamten Netto-Weltvermögens ausmachen. Dann landet man schnell eben bei den 10 Millionen Euro oder sogar höher. Und das kommt dann natürlich auch noch darauf an, wie schlecht sich der Euro bis dahin dann entwickelt hat. Relativ gesehen zu eben knappen Assets, die nicht einfach so gedruckt werden können, wie es jetzt Bitcoin, aber auch Gold an der Stelle wären.
Und nochmal zu betonen, das war ein sehr langfristiger Ausblick, den ihr jetzt hier getätigt habt. Ne? Also man sollte nicht sehr kurzfristig damit rechnen, dass wir hier über die 10-Millionen-Marke steigen. Das nur nochmal vielleicht kurz zum Verständnis.
Absolut. Also ich würde auch sagen, es ist wesentlich leichter zu prognostizieren, dass, ich sag mal, Bitcoin irgendwann Richtung Single and maybe Double Digit Millions geht, als zu sagen, wo steht er jetzt in 2 Wochen oder 3 Wochen oder 4 Wochen. Ne? Das ist einfach viel weniger klar, weil kurzfristig können immer viele Sachen passieren.
Was aber klar ist, ist, dass der Bitcoin natürlich weiterhin der Leuchtturm unter den Kryptowährungen ist. Wenn wir jetzt mal auf andere Währungen schauen, auf die Altcoins, dann sehen wir nämlich ja auch, dass dieser Glanz, den der Bitcoin gerade wieder hier ausgestrahlt hat, dass man den nicht sieht bei anderen Coins. Vielleicht können wir mal kurz darauf eingehen. Mhm. Sehen wir eine Altcoin-Season? Ist da was in der Pipeline? Und warum vor allem können andere Coins nicht an diese Rekordhochs angreifen, wie es der Bitcoin schafft gerade?
Ja, es ist, auch wenn man auf die letzten Zyklen schaut, typischerweise immer so gewesen, dass Bitcoin, sagen wir, der Leader ist und der Erste ist, der quasi ein neuer Allzeithoch erreicht. Es ist einfach das liquideste Asset. Es ist das Asset, was auch teilweise aus Makrogründen eingesetzt wird, um zum Beispiel auf eine weitere Geldentwertung oder auf die fiskalpolitische Situation der USA zu spekulieren. Und es ist auch das Asset, was momentan den größten politischen Rückenwind auch in den USA bekommt, was auch weitere Staatsreservenankündigungen wie auch jetzt letzte Woche aus Pakistan erhält etc. Also es fokussiert sich wirklich viel Attention eben auf den Bitcoin. Wenn man unter den Bitcoin schaut, so haben wir jetzt in den letzten Wochen auch eine relativ starke Performance zum Beispiel von Ethereum gesehen. Bei Ethereum war es so, wir hatten im Februar diesen Jahres den größten Exchange-Hack der Kryptogeschichte gesehen, wo bei Bit 1,5 Milliarden an Assets entwendet worden sind und der Großteil davon eben in ETH. Das hat dann natürlich infolgedessen erstmal zu weiteren Verkaufsdruck geführt, was den Preis von ETH einfach runtergehalten hat. Und dann hatten wir auch im März, April wirklich einen breiten Risk-Off-Abverkauf von jeglichen Assets. Also es wurden nicht nur Aktien oder auch Anleihen verkauft, es wurden Krypto-Assets verkauft. Und in so einem liquiditätsgetriebenen Risk-Off-Asset werden nicht unbedingt die fundamental schwächsten verkauft, sondern die am liquidesten sind. In DeFi-Ökosystem, also gar nicht mehr auf den zentralisierten Börsen, sondern on-chain, auf den Blockchains, da kann man ja auch auf verschiedensten DeFi-Plattformen interagieren. Da ist eben ETH das Asset mit der größten Liquidität. Das heißt, ETH wurde auch genutzt, um eben am schnellsten das eigene Portfolio zu de-risken. Und zusätzlich ist ETH in verschiedensten DeFi-Kreditplattformen, wie zum Beispiel Aave, auch das primäre Collateral, also die Sicherheit von besicherten Krediten, was dann auch dazu geführt hat, dass bei einem weiteren Deleveraging eben diese Sicherheit auch weiter abverkauft wird. Diese Effekte sind dann jetzt, also liegen inzwischen hinter uns. Wir haben zusätzlich auch noch das Spectra-Upgrade gehabt, also das ja technologisch komplexeste Upgrade der Ethereum-Blockchain eigentlich seit dem Merge, also dem Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Mit diesem Spectra-Upgrade gab es noch weitere Verbesserungen der Skalierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit und gleichzeitig gab es auch noch einen, würde ich sagen, kulturellen Wechsel in der Ethereum-Community, auch in der Ethereum Foundation gab es einen Management-Wechsel und es wurde letztendlich jetzt ein pragmatischer, kommerziellerer Weg geführt versus der Vergangenheit, wo es wirklich sehr, ja, auch teilweise ideologisch getrieben war. Das hat eben jetzt auch kurzfristig zu der Outperformance bei ETH geführt und auch wenn man darüber hinausschaut, so gibt es schon einige Teilbereiche von Altcoins, die jetzt auch schon sich selbst gegen ein Bitcoin sich sehr positiv entwickeln konnten. Hyperliquid ist ein Beispiel dafür, Athena ist ein Beispiel, EtherFi ist ein Beispiel. Das sind alles Beispiele, wo die Protokolle wirklich auch Umsätze oder sogar Profite generieren. Das heißt, wir sind von, sagen wir, vor 2 Jahren inzwischen jetzt auf eine Welt gekommen, wo man nicht mehr nur auf Topline-Metrics wie Total Value Locked und User-Anzahlen und so weiter schaut, sondern wirklich auf die Bottomline dieser Protokolle. Wie viel ökonomischen Wert schaffen es, diese Protokolle wirklich zu generieren? Und Und diese haben dann jetzt auch diese Outperformance gezeigt, was ich als eine ja sehr gesunde Entwicklung verspüre. Ob wir jetzt eine traditionelle breite Altcoin-Season sehen wie in der Vergangenheit, da bin ich momentan erstmal ein bisschen skeptisch, würde ich sagen. Der Markt hat sich weiterentwickelt. Ich denke nicht, dass wir da wirklich, sagen wir mal, rein thematisch alle möglichen Altcoins kaufen, die es da in den Top 100 zu sehen gibt, sondern man wird wirklich etwas selektiver vorgehen müssen, um diese Gewinne zu identifizieren. Aber das ist auch wirklich eine meiner Meinung nach sehr normale Reiferungsphase dieser Anlageklasse.
Vielleicht auch da nochmal der Hinweis, dass natürlich eine ganz große Anzahl, das haben wir auch schon häufiger hier gesagt, dieser Coins, die man so findet auf dem Markt, mit hoher Wahrscheinlichkeit wertlos werden könnten, dass da natürlich wenige gibt, die ja sich durchsetzen werden, aber die meisten eben dann doch auch wieder genauso verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei Ethereum, denn das war ja nicht ganz spannend. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, die jetzt sehr lange herwirken, ob Ethereum irgendwann Bitcoin überholt, weil es viel mehr Anwendungen gibt, weil es viel mehr an der realen Welt dran ist. Jetzt gibt's ja wieder ein Lebenszeichen, du hast gerade angesprochen. Was steckt dahinter und wie viel Luft ist noch nach oben bei Ethereum?
Ich finde, die beiden Assets agieren in recht unterschiedlichen Teilbereichen des Marktes. Bitcoin kann man sehr einfach verstehen als digitales Gold. Und wie ich vorhin erwähnt habe, gilt das primär als Makroasset. Man kann sich wirklich die globale Weltwirtschaft sich anschauen, das politische System, den Wettbewerb, der jetzt auch stärker wird zwischen Nationalstaaten, und einfach sehen, dass Bitcoin eine stärkere Rolle einnehmen wird als mögliches Reserveasset sogar auch. Ethereum hat momentan noch nicht diesen Claim. Ethereum ist wirklich mehr ein Tech-Play. Es ist ja eine Technologie-Plattform, welches erlaubt, Applikationen obendrauf zu entwickeln, welche eben dezentral sind. Und der Use Case von Ethereum ist deswegen eigentlich ein anderer als dieser von Bitcoin. Während der Bull Case von Bitcoin eben ist, dass es ein globales Reserve-Asset ist, der Bull Case von Ethereum eher, dass die komplette globale Weltwirtschaft, dass die Finanzen davon, die Finanztransaktionen alle auf Ethereums Blockchain eines Tages stattfinden werden, dass alle Finanzassets dieser Welt auf Ethereum besichert werden und dass dann später ein Staat wie USA zum Beispiel seine Anleihe on-chain vergibt und dann auch global das erworben werden kann. Es gibt die ersten Ansätze dafür, Stichwort Real-World Assets, Tokenisierung. Es befindet sich momentan aber erst in den Kindheitsschuhen und muss sich halt erstmal weiterentwickeln. Wir sehen aber wirklich schon, dass diverse Unternehmen, also eigentlich fast alle größeren Finanzinstitute der USA, sich damit auseinandersetzen, und das wird auch weiterhin in der Zukunft so der Fall sein.
Im Grunde genommen muss man ja auch sagen, sind ja eigentlich auch Stablecoins ein Real-World-Asset, ne? Weil du einfach den Dollar auf die Blockchain bringst an der Stelle. Und insofern würde ich sagen, es ist alles etwas, was diese Use Cases weiter befeuern wird und was jetzt tatsächlich dann mal eine Anwendung ist, die wahrscheinlich so an der Schwelle zum Mainstream in den nächsten Jahren stehen wird.
Das heißt also, ihr seid auch für Ethereum weiter bullish?
Ja, wir sind positiv gestimmt, ja.
Mhm. Positiv gestimmt und auch als Reserve nutzen ja auch immer mehr Unternehmen den Bitcoin, wenn wir das nochmal gerade aufgreifen wollen. MicroStrategy ist immer so das bekannteste Beispiel dafür, dass man sehr gerne Bitcoins kauft und teilweise ja hier auch quasi nur noch ein Verwalter von Bitcoins ist, wenn man sich die Zahlen so ein bisschen anguckt. Jetzt gibt's immer mehr Copycats. Jetzt haben wir einerseits die Perspektive aus der Kryptowelt, das wäre vielleicht von dir ganz spannend, da Einschätzungen zu haben. Und dann noch, Jan, wie kann man denn solche Unternehmen dann überhaupt analysieren? Oder was hältst du überhaupt von dieser Strategie zu sagen, wir versuchen uns jetzt einfach mal als Bitcoin ja, Trader fast schon.
Da kann ich gerne anfangen. Ich war ja letzte Woche auch in Las Vegas in den USA zur Bitcoin-Konferenz, wo unter anderem mein Kollege Anthony und ich auch Michael Saylor von MicroStrategy getroffen haben, uns mit ihm austauschen konnten etc. Er ist an sich schon ein sehr charismatischer Person und wirklich ein verdammt guter Salesman. Und wenn man bedenkt, dass er wirklich versucht, jetzt verschiedenste Finanzinstrumente zu issuen, verschiedenste Kapitalmärkte dieser Welt zu adressieren, um dort Geld aufzunehmen, um Bitcoin zu kaufen, so ist diese Verkaufsqualität wirklich schon sehr, sehr wertvoll, ehrlicherweise. Der Investment Case ist ja der folgende. Selbst wenn MicroStrategy momentan bei einem zweifachen Multiple auf dem NAV tradet, also hat, sagen wir, circa 60 Milliarden Wert an Bitcoin, wird circa bei einem 120 Milliarden Wert an Unternehmenswert getradet an der Börse. Also kauft man ja mit dem Geld, mit wenn man ein Bitcoin kaufen würde, 0,5 Bitcoin. Wenn aber MicroStrategy jetzt über das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre es schafft, die Bitcoin per Share zu erhöhen, indem es gut tradet, gute Kapitalmaßnahmen nutzt, um eben mehr Bitcoin zu akkumulieren, so können eben diese 0,5 Bitcoin möglicherweise auf 1,1 Bitcoin heranwachsen, sodass dann mit einem Blick auf die nächsten 2 Jahre man dann halt eben mit einem Investment in MicroStrategy vielleicht dann mit mehr Bitcoin rausgeht, als mit einem Investment in den iBit, also den BlackRock ETF. Das ist momentan die Wette, welche der Markt bereit ist einzugehen. Diese Wette ist natürlich höchst reflexiv und basiert alleine auf der Annahme, dass dieses Premium aufrechterhalten bleibt. Dieses Premium ist eine reine Sache von Angebot und Nachfrage und ist als andere als stabil. Es gibt auch keinen Grund, warum es nicht auch mal zu einem Discount traden sollte. Also es ist in einem positiven Marktzyklus ein Momentum-Play, welcher auch durchaus gut gehen kann und welcher auch viele Copycats bekommen. Aber sobald sich der Markt auch drehen sollte, ist es natürlich auch äußerst riskant.
Würdest du dieses Risiko eingehen, Jan?
Ich wäre damit generell eher etwas vorsichtig, aber es kommt einfach auf das Risk-Reward an der Stelle an, muss man sagen. Was man ja auch erwähnen sollte, eine gute Rolle spielt ja bei diesem Play am Ende auch, dass andere noch risikoaversere Investoren ja einfach Convertible Debt von MicroStrategy kaufen. Und damit haben sie dann im Grunde genommen einfach ein Debt-Instrument, was ihnen im Normalfall zumindest mal den Einsatz wiedergeben sollte, wenn nicht im ganz großen Maße etwas schief geht. Dafür müsste eigentlich der Bitcoin sehr, sehr lange ziemlich schlecht laufen. Und auf der anderen Seite bekommen sie dann eben zusätzlich als Anreiz eben dieses Debt zu kaufen, eine Upside, die irgendwo dann beispielsweise bei 35% über dem aktuellen Bitcoin-Stand beginnt. Und das ist, ich sag mal, ein, würde ich sagen, interessanter, kreativer Ansatz gewesen, einfach weiteren Anlegergruppen die Asset-Klasse näher zu bringen. Und jetzt geht der Saylor hin, der hat ja selber seine eigene Konferenz, also er hat natürlich jetzt mit MicroStrategy schon sehr, sehr viel Bitcoin gekauft, ist ja auch, wie Aha schon sagte, einer der größten, ich sag mal, Werbetreibenden für den Bitcoin da draußen. Jetzt geht er hin und hat ja seine eigene Konferenz sogar noch gemacht, auch, ich sag mal, vor einem Monat oder sowas, wo er wiederum ganz vielen anderen Unternehmern diese Strategie nahegelegt hat, dass sie eigentlich alle auch das machen, was dann dazu führt, dass natürlich die Nachfrage nach Bitcoin weiter steigt. Und ich glaube, inzwischen gibt es hunderte Copycats weltweit, die wiederum eine ähnliche Strategie verfolgen. Sicherlich nicht werden alle von denen gut funktionieren. Es kann aber dazu führen, dass einfach erstmal weiter Buying Pressure sich aufbaut an der Stelle. Was ich allerdings mittelfristig eigentlich noch viel relevanter oder spannender und auch nachhaltiger finden würde, wäre, wenn einfach mehr reale Unternehmen, also die weiterhin ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell haben, aber auf Cash-Reserven sitzen, dazu übergehen, einfach einen Teil ihrer Cash-Reserven in Bitcoin anzulegen, weil es einfach an jeder Zeit liquider und über einen mittelfristigen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich besserer Wertspeicher eben ist, als es irgendwo US-Dollar oder auch damit verbunden US-Treasuries oder so sein sollten. Und das finde ich eigentlich, ist eine Entwicklung, die ich persönlich noch viel, viel interessanter, spannender und auch nachhaltiger fände, wenn wir da reinkommen. Da, ich sag mal, gibt's kleinere Entwicklungen von, aber da würde ich persönlich gerne sehr, sehr viel mehr sehen.
Also gibt es sehr viele Perspektiven darauf. Natürlich jetzt erstmal dieser Kaufdruck, den du auch angesprochen hast, dass jetzt immer mehr Gelder nochmal in den Bitcoin reinfließen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn jetzt irgendwann MicroStrategy anfängt, mal Bitcoin zu verkaufen, ist das natürlich auch ein sehr negatives Zeichen für den Markt, oder?
Absolut, ja. Bisher hat man das bei MicroStrategy noch nicht oft gesehen. Mhm. Michael Saylor ist auch wirklich schon in dem Sinne wirklich sehr smart, dass er eine richtige Debt-Struktur sich aufgestellt hat. Also wenn wir jetzt mal zurückblicken, 2022, im Tiefpunkt im Sommer des Jahres, als der Bitcoin bei ca. $16,000 getradet hatte, da war der Liquidationswert bei MicroStrategy bei ca. 9.000. Also wir waren nicht so weit davon entfernt, dass wirklich MicroStrategy wirklich mal zu einem Punkt gekommen wäre, wo Michael Saylor dazu gezwungen wäre, die Bitcoins zu verkaufen, um die Schulden zu bedienen. Aber damals gab es eben noch so eine automatische Liquidationsklausel in den Papieren der Debt-Instrumente, die er genutzt hat. Inzwischen hat er das so weit rumstrukturiert, dass es das nicht mehr eins zu eins gibt. Also natürlich muss er irgendwann, wenn die Debt-Instrumente auslaufen, die zurückzahlen, aber da kann er natürlich auch weiterhin auf den Kapitalmarkt zugreifen und diese Schulden refinanzieren. Es gibt nicht mehr wirklich diesen direkten Zwang, diese Bitcoin abzuverkaufen, und das entnimmt natürlich dem Markt auch ein bisschen dieses Risiko.
Dann bleiben wir doch noch ein bisschen bei der Konferenz, auf der du warst, ha? Denn du hast auch unter anderem dir da Iris Energy angeschaut. Die Miner sind auch bei unseren Hörern immer ein sehr gefragtes Thema. Was gibt's denn Neues aus der Welt der Miner? Was konntest du mitnehmen?
Ja, also wir haben auf der Konferenz selber mit wirklich allen der größeren Bitcoin-Miners gesprochen. Wir waren selber dann aber bei Iris Energy auch nochmal in Texas, Childress, um uns das Datencenter anzuschauen. Iron ist dort momentan dabei, auf 50 Exahash bis Ende diesen Monats heranzuwachsen. Damit wäre Iron einer der größten Bitcoin-Miner auf Maßstab der Operating Hash Rate. Wenn man auf die Profitabilität schaut, ist Iron bereits jetzt sogar der größte. Also es ist zwar weniger bewertet als ein Marathon oder Riot, aber erwirtschaftet mehr an Cross-Profit, EBIT, Free Cashflow, was man auch sich anschauen möchte an finanziellen Metrics. Einfach weil Iris Energy eine niedrigere Kostenbasis hat als die größeren. Was auch interessant ist, wir haben uns die Site auch angeschaut, weil dort gleichzeitig auch mit Horizon One das erste Liquid-Cooled Data Center Projekt von Iris entsteht, mit 50 Megawatt an Critical IT Load. Also es werden bis zu 50 Megawatt für Nvidia GPUs bereitgestellt, damit dann KI-Modelle dort trainiert oder auch eingesetzt werden können. Und dieses Projekt wird bis Ende diesen Jahres sogar schon fertiggestellt werden, sodass wir in den nächsten Monaten dort möglicherweise schon den ersten Co-Location-Kunden erwarten können. Wir haben dieses Jahr ja auch schon gesehen, dass Applied Digital gestern oder auch Galaxy Digital davor zum Beispiel mit CoreWeave neue Co-Location-Verträge abschließen konnte. CoreWeave ist ja einer der Börsengänge diesen Jahres gewesen, die sich inzwischen seit Börsengang auch mehr als verdreifacht haben. Die sind eine neuartige GPU-Cloud und sind auch einer der besten Operators von GPU-Clustern, haben dort sogar mehr Erfahrung als die großen Hyperscalers wie Google, Microsoft und Amazon. Auch bei Iron wird es möglicherweise ein Kunde sein, der dort in Frage kommen kann. Also ich glaube, wir werden über die nächsten Monate wirklich noch viel Entwicklung sehen. Bitcoin Mining halte ich für momentan auch unterbewertet, weil die Profitabilität bei einem weiteren steigenden Bitcoin-Preis wirklich massiv zunehmen kann und die Unternehmen wirklich inzwischen gut aufgestellt sind, um davon zu profitieren. Und diese Co-Location-Optionalität kriegt man bei den Miners momentan fast kostenlos dazu, einfach weil die Unternehmen wegen dem Kursverlauf diesen Jahres relativ abgestraft worden sind.
Jan, wie siehst du gerade die Aktienseite im Kryptobereich, Co-Location oder Miner? Wie bewertest du die Unternehmen?
Durchaus spannend. Hat es natürlich gerade schon angesprochen, dass du, ich sag mal, insbesondere da wir einfach uns den ganzen Markt dort angeschaut haben, an diesen Companies in den letzten Jahren, glaube ich, einfach einen echt guten Blick drauf haben, wer ist irgendwie besonders profitabel, wer ist gerade besonders günstig bewertet, und du hast dann eben diese doppelte Upside aus, wir glauben an die positive Bitcoin-Entwicklung. Wir sehen auch, dass in dieser Phase eben Hashrates nicht mehr so stark aufgebaut werden wie in anderen Phasen. Wir sehen weiterhin, dass Energie ein knappes Gut nicht nur bleibt, sondern auch in zunehmendem Maße wird. Wir sehen, werden wir sicherlich nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, wie es einfach im AI-Markt extrem viel Bewegung reingibt, auch wie einfach, zunehmende Rechenkapazitäten weiterhin benötigt werden. Und wir glauben, das bereitet natürlich alles einen guten Boden, damit eben viele dieser Miner sowohl ihre Bitcoin als auch die AI-Datencenter-Opportunity heben können. Und dafür sind sie aus unserer Sicht eben sehr erfreulich günstig bewertet aus Sicht von jemandem, der sich das jetzt eben gerade anschaut.
Vielleicht zum Thema Bewertung, um da einfach konkreter noch zu sein. Die Downside ist hier relativ beschränkt, weil die Unternehmen relativ nah dem Buchwert traden, und der Buchwert unterbewertet sogar die Assets, die wirklich ja physische Assets, Infrastruktur-Assets, Datencenter-Assets darstellen. Diese Assets werden typischerweise auf Kostenbasis auf der Bilanz gehalten, haben aber normalerweise einen deutlich höheren Marktwert, eben wegen dieser Energieknappheit, die Jan angesprochen hat. Das heißt, nach unten hin, auch wenn Bitcoin, wenn der Bitcoin-Preis fallen sollte, gibt es eigentlich nicht sehr viel Downside. Gerade nicht bei den Low-Cost-Operators, weil typischerweise, wenn der Bitcoin-Preis fällt, ja andere weniger effiziente Miner erst ihre Maschinen abschalten und man dann aufgrund des höheren Marktanteils dann eben mehr Bitcoin dann generieren kann. Und nach oben hin gibt es eben halt diesen positiven Operating Leverage beim steigenden Bitcoin-Preis. Und selbst wenn der Bitcoin-Preis hier stagnieren sollte, so hat ein Unternehmen wie Iron zum Beispiel eine Bewertung von dreifachen EBITDA. Das heißt, bis zum Zeitpunkt des nächsten Bitcoin-Halvings kann man quasi als Investor schon fast den kompletten Unternehmenswert zurück erwirtschaften und kriegt dann danach die Assets, die Optionalität durch Co-Location, die weiteren zukünftigen Cashflows im Bitcoin-Mining umsonst dazu. Also unserer Meinung nach ist das wirklich sehr, sehr attraktiv, in solche Unternehmen zu investieren. Aber man muss dann natürlich es schaffen, wirklich die richtigen auszuwählen. Und ich würde hier einfach ein bisschen vorsichtiger sein, in die Breite der Bitcoin-Miners dann zu investieren.
Und man sollte sich auch dessen bewusst sein, es wird weiterhin eine der volatilsten Aktienkategorien überhaupt sein. Das gehört da sicherlich auch dazu. Und dann muss man einfach schauen, wie man das möglicherweise auch timen kann.
Spannend mal zu hören, wie ihr aber mal so rangeht an die Bewertung und an die Insights von so einer Firma, wie ihr euch die genauer anschaut. Das waren jetzt schon spannende Einblicke. Wir haben zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick auf eure Firma. Jan, denn ihr habt einen neuen Fonds gelauncht. Ihr habt offenbar noch zu viel Zeit, denn ihr schafft noch einen Fonds zu managen nebenbei. Das ist der BitGlobal Multi-Asset. Das klingt schon danach, dass da verschiedene Anlageklassen drin sind.
Genau, das ist so. Und zwar, wir hatten einfach sehr viel Nachfrage von unserer Kundenbasis, dass wir Produkte auf den Markt bringen, die weiterhin es schaffen, irgendwo unser Bit-Alpha dort zu integrieren, aber eben deutlich weniger volatil sind, deutlich weniger Drawdown haben, viel geringeres Risiko letzten Endes eben aus der Mischung verschiedener Asset-Klassen. Und genau, und deswegen haben wir, ich sag mal, vor etwa einem Jahr bereits den Bit Defensive Growth gelauncht. Der hat auch echt gut funktioniert, in den Aufwärtsphasen eigentlich mehr als Nasdaq gewonnen, wenn es runterging, eher weniger verloren. Und noch einen Schritt weiter, noch weniger Risiko im Portfolio sollte man dann eben mit dem Multi-Asset haben, der einerseits irgendwie in Aktien investiert, der aber auch in die besten Unternehmensanleihen investiert, insbesondere natürlich von Tech-Firmen, die wir sehr, sehr gut einschätzen können, der aber auch in Assets, an die wir ebenfalls glauben, wie beispielsweise Gold und auch Bitcoin investiert. Und indem wir eben beispielsweise auch Bitcoin in einen Multi-Asset-Fonds reinnehmen, profitieren wir für unsere Anleger dort eben von den, ich sag mal, zu Beginn der Folge bereits angesprochenen durchaus positiven Korrelationseigenschaften. Es kommt nämlich dann einfach nur darauf an, wie groß ist eben der Anteil und bis zu einem gewissen Anteil Beimischung kann man nämlich sowohl eigentlich Rendite als auch Volatilität des Fonds damit durchaus verbessern. Und genau, insofern sind wir sehr froh, diesen Multi-Asset-Fonds gelauncht zu haben. Und ist natürlich noch früh, aber bis jetzt blicken wir dort sehr, sehr positiv auf die Entwicklung, die wir dort genommen haben.
Wer da mehr wissen will, kann ja auch nochmal nachschauen. Kannst du uns vielleicht noch so ein paar Grenzwerte sagen? Wie viel Aktien, wie viel Bitcoin bzw. Krypto, wie viel Gold ist da drin?
Also Krypto und Gold jeweils bis zu 5% an der Stelle. Aktienquote ist natürlich irgendwo etwas flexibler. Aktuell liegt die Aktienquote in dem Fonds bei etwa 30%. Es ist aber alles so ausgelegt, dass es sich im Grunde genommen im Risikoumfeld anderer durchaus sehr, sehr großer Multi-Asset-Fonds bewegt. Das heißt, es ist wirklich so ausgelegt, dass du dort, ich sag mal, vielleicht in schlechten Jahren auch nicht besonders viel mit verlieren kannst. Insofern ein sehr gutes Produkt zum ruhig schlafen und hoffentlich mittelfristig auch eine durchaus ordentliche, den Markt wieder vielleicht um ein paar Prozentpunkte pro Jahr schlagendes Produkt. Das wäre so unser Ziel der Stelle.
Falls jemand mehr Informationen möchte, wie gesagt, kann er ja selber auch nochmal genauer draufschauen. Dann vielen Dank für die spannenden Insights an euch beide. Jan und Haar, danke für eure Zeit.
Sehr gerne.
Danke dir, Christoph.
Ja, und an alle, die zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da, teilt den Podcast mit euren Freunden und Verwandten. Bei Fragen, Feedback oder Anmerkungen schreibt mir auch gerne eine E-Mail. Die Adresse dafür findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.